Ja, ihr habt ja wahrscheinlich alle den Rundbrief vom André gelesen und wir haben halt gesagt, dass wir einfach den Sonntag heute nochmal uns Zeit nehmen wollen, um uns dieser ganzen Corona-Situation mal zu stellen und auch mal zu fragen, was sagt denn die Bibel dazu, was ist denn jetzt eigentlich für uns dran? Und das gibt es jetzt den ersten Teil, wo ich eine Predigt halte und im zweiten Teil wollen wir einfach mal ein Stück Raum geben, dass auch ihr mal eure Gedanken, Meinungen, die Dinge, die in euch sind, einfach auch mal rüberbringen könnt, dass wir einfach auch mal ein Stück zum Austausch darüber kommen. Denn ich weiß nicht, bei euch aber wahrscheinlich genauso wie bei uns vom Ortsverstand, uns treiben einfach viele Fragen um in dieser Zeit. Man fragt sich, warum das alles? Was hat auch Gott mit der ganzen Situation jetzt hier vor? Und ich frage mich auch, wo kommt dieses ganze Chaos her, was wir erleben? Also das Chaos an Regelungen, das Chaos an Meinungen, an Wahrnehmungen und damit verbunden, wo kommt diese Spaltung her in unserer Gesellschaft? Ich frage mich, warum gibt es keine vernünftig geführten Debatten mehr? Wo ist der Respekt geblieben? Und ganz wichtig, was ist für uns jetzt als Christen dran? Das ist so eine Frage, die uns umhertreibt. Und es gibt da so viele Polarisierungen auch innerhalb der Christen und das macht vor Familien und Gemeinden keinen Halt. Da gibt es Christen, die danken Gott für die Impfungen, die es gibt. Und es gibt Christen, die vermuten dahinter wirklich einen teuflischen Plan. Und es sind doch extreme Gegenpole. Und ich frage mich, ich habe da so oft in den letzten Wochen so am Fenster gestanden, rausgeguckt und habe gesagt, hey Jesus, was ist denn hier los? Und wir merken, dass diese Krise ein sehr zerstörerisches Potenzial hat. Und das wollen wir einfach heute mal auch im Lichte der Bibel beleuchten. Und um das alles für mich selber so ein bisschen einzuordnen, habe ich erstmal versucht, mir selber so ein paar Fakten aufzuzeigen. Und habe schon gemerkt, selbst das ist schon schwierig, hier Fakten zu finden. Doch wir wollen es einfach mal kurz probieren. Also zum einen erstmal zu dem Virus selber. Der Virus ist eine Realität. Das ist ein Fakt und der ist auch ansteckender und gefährlicher als der Grippevirus. Der Virus ist bisher wenig erforscht, es gibt wenig Behandlungsmöglichkeiten. Das ist ein Fakt und die intensivmedizinische Behandlung von Patienten ist bedeutend aufwendiger als zum Beispiel bei Grippepatienten. Fakten zu unserer Gesellschaft. Wenn man unsere Gesellschaft sieht und es hat jetzt nichts nur mit Corona zu tun, dann merkt man, dass das Geld und der damit verbundene Egoismus eigentlich alle Lebensbereiche dominiert. Und das zeigt sich jetzt auch hier in dieser Situation sehr deutlich. Auch unser Gesundheitssystem, dass das profitorientiert ist, ist sicherlich nicht ideal. Trotzdem können wir noch dankbar sein, dass wir noch so ein Gesundheitssystem haben, auch wenn da sicherlich manches besser laufen könnte. Und ein weiterer Fakt zu unserer Gesellschaft ist, denke ich, dass unsere Gesellschaft einfach Gott ins Abseits gestellt hat und damit viele gute Werte an den Rand gedrängt hat, nämlich Anstand und Respekt, Bescheidenheit und Fleiß, Hilfsbereitschaft, Solidarität und Verantwortung. Ja, und zur Politik ist der Fakt, dass die Politik angesichts dieses Virus reagieren muss. Und das macht sie, denke ich, im Rahmen ihrer Möglichkeiten und Fähigkeiten. Aber auch in der Politik steht Gott zunehmend im Abseits. Ja, und ich beobachte, dass Angst regiert. Einmal ist die Angst vor dem Virus da, was ja auch so omnipräsent in den Medien ist. Es ist Angst da vor Ruin und wirtschaftlicher Existenz. Wir haben Angst um die Bildung und sozialen Kompetenzen unserer Kinder. Wir haben Angst vor den Alten, die vereinsamen in den Pflegeheimen. Dann gibt es Angst vor Impfung und vor Nebenwirkungen vielleicht. Es gibt aber auch Angst vor den Leuten, die sagen, ich will mich eigentlich nicht impfen lassen. Und die haben Angst vor Ausgrenzung. Das sind einfach reale Ängste, die da sind. Und es ist aber auch ganz viel Frust im Land da, weil das Leben halt nicht mehr so ist wie früher. Weil ich nicht mehr hinfahren kann, wo ich will, weil ich nicht mehr einkaufen kann, wie ich will, nicht mehr feiern kann, wie ich will. Das staut viel Frust an. Aber auch über die, ja, sag mal, vielleicht Unbeholfenheit oder manchmal auch Unfähigkeit oder komische Entscheidungen der Politik staut sich Frust an. Und auch über die Dominanz und die Vetternwirtschaft, gerade auch noch in dieser Situation, ja, was man dazu manchmal hört, das ist Frustpotenzial. Und das müssen wir jetzt alles irgendwo einordnen. Und es ist die Frage, was ist in dieser Situation unsere Aufgabe als Christen? Und das ist mir zunächst 1. Petrus 4, Vers 7 eingefallen. Ein sehr schöner Vers, dort steht, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge, seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Seid besonnen und nüchtern zum Gebet. Besonnenheit ist, denke ich, was ganz wichtig. Also besonnen, das heißt, ich besinne mich, ich tue Dinge nachsinnen, ich tue nachdenken, ich tue auch mal weiterdenken, vielleicht auch Dinge hinterfragen, denken und dann damit zum Gebet. Das mündet alles ins Gebet. Und nüchtern, was ist Nüchternheit? Nüchternheit heißt für mich in der Situation, dass wir uns weder von Angst noch vom Frust bestimmen lassen, sondern dass wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen. Und dass wir nicht aus unseren Emotionen heraus denken, reden und handeln, sondern uns da wirklich von Gottes Geist leiten lassen. Und diese Emotionen, die ja in uns sind, manchmal dieser Frust oder diese Verzweiflung oder die Angst, die gehören ja zum Leben dazu. Die gehören halt ins Gebet. Und dass er dort uns Jesus wieder ordnet. Ich denke, das ist erstmal ein ganz, ganz wichtiger Vers, der steht, dass wir besonnen und nüchtern sind und dass das alles ins Gebet mündet. Ich denke, wir Christen sind jetzt in erster Linie zum Gebet aufgefordert und sollten wirklich, nicht nur sprichwörtlich, sondern wirklich unsere Knie beugen und ins Gebet gehen. Und ich habe dann mal als Bibeltext, wo ich sage, der passt eigentlich ganz gut zur Situation, ist mir im Römerbrief Kapitel 12 bis 14, eigentlich sogar bis 15 eingefallen. Da wähle ich jetzt nur mal einige wenige Verse raus, mache ich aber Mut, dass ihr mal die drei Kapitel Römer 12 bis 14 oder 15 noch mit mal im Stück lest. Das ist sehr interessant, was dort steht. Und damit wollen wir jetzt mal einsteigen. Eigentlich müsste das ja weitergehen. Jetzt. Fangen wir mal an mit den ersten beiden Versen von Römer 12. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst, und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat, ob es vollkommen ist. Zur Information, das ist alles nach der neuen Genfer Übersetzung, die Bibeltexte. Also hier steht, richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt. Und da ist mir das Gleichnis, was Jesus vom vierfachen Ackerfeld erzählt hat, eingefallen. Das beschäftigt mich schon lange. Wo er schreibt, dass der Bauer unter anderem die Saat unter die Dornen fallen, dann geht die Saat auf, aber auch die Dornen auf und die Dornen ersticken die Saat und es kommt nicht zur Ernte an dieser Stelle. Und Jesus legt das Gleichnis dann selber aus und sagt, in Bezug auf die Dornen, und sagt, die Dornen, das sind die Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums. Und die ersticken Gottes Wort und dessen Frucht. Und ein paar Kapitel weiter in der Bergpredigt sagt Jesus, seid nicht besorgt für euer Leben. Und ich denke, das ist so der Punkt. Die Welt, die sorgt sich um den maximalen Gewinn. In jeder Form, von Geld, von Spaß, von Freiheit. Und dort sagt Jesus, das soll nicht euer Lebensziel sein, euer Lebensinhalt. Weder der Betrug des Reichtums, der uns irgendeine Sicherheit oder irgendeinen Frieden verspricht, noch die Sorge darum, die uns vielleicht so umtreibt, soll uns prägen, sondern wir sollen jetzt zu Jesus fliehen damit. Die Welt, in der wir leben, die lebt halt unter der Dimension der Vergänglichkeit. Und der Mensch ist versucht, in die 70, 80 Lebensjahre alles reinzupacken, was möglich ist im Leben. Und Jesus sagt aber zu uns, trachtet zuerst nach Gottes Reich. Ja, und dann kommt Corona und verdirbt plötzlich der Gesellschaft den Gewinn, den Spaß, die Freiheit und erinnert uns ganz brutal an die menschliche Vergänglichkeit. Und da rebelliert der Mensch sofort dagegen. Oder er hat große Angst davor. Aber wir als Kinder Gottes dürfen diese Sorgen bei Jesus abgeben und dürfen um seinen Frieden bitten. Und wir dürfen auch unseren Frust bei ihm abgeben und um seinen Frieden bitten. Denn wir wissen ja um die Ewigkeit. Und wir wissen auch, dass die Bibel sagt, dass am Ende der Tage ja das Chaos regieren wird. Und wir wissen auch, dass Jesus über all den Dingen steht, das alles sieht und nach uns ganz genau dabei im Blick hat und auf uns aufpasst. Wir sollten praktisch uns nicht nach den Maßstäben dieser Welt richten, nicht dem nachlaufen, was die Welt vorgibt, sondern so wie es hier steht, lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat, ob es vollkommen ist. Und das hat mir eigentlich sehr gut gefallen, also dass wir unser Denken, Reden und Handeln daran orientieren, ob es gut ist, ob Gott daran Freude hat, ob es vollkommen ist. Also dass ich mich kontrolliere, was ich jetzt rede und denke und tue, ist das gut oder ist es einfach dumm, unsinnig? Hat Gott Freude daran, an dem, was ich jetzt sage, tue, denke? Und ist es vollkommen? Vollkommen ist natürlich so ein großes Wort. Was ist vollkommen? Gott ist vollkommen. Seine Liebe zu uns ist vollkommen. Und dann können wir überprüfen, ob unser Denken, Tun und Handeln zu dieser Vollkommenheit passt. Ich lese noch mal weiter ein paar Verse aus dem 12. Kapitel. Ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die mir Gott in seiner Gnade gegeben hat, jeden einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott einen jeden einen bestimmten Maß zugeteilt hat. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet unbeirrbar fest am Guten, lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Ja, ich denke, Liebe und Demut und Sanftmut, das ist im Umgang untereinander extrem wichtig. Gerade in so einer Zeit, wo es so viele verschiedene Standpunkte vielleicht auch gibt, diesen Themen. Dass die Liebe dann wirklich da ist. Und die Liebe wird ja in der Bibel auch als Band der Vollkommenheit bezeichnet. Also wieder Vollkommenheit, Gott ist vollkommen. Und seine Liebe zu uns und unsere Liebe zu Jesus, das ist das, was uns auch in dieser Zeit, auch mit diesen vielleicht total wieder entgegengesetzten Standpunkten verbinden kann. Denn Gott liebt uns, jeden von uns. Und wir lieben alle Jesus. Und das muss das sein, was uns jetzt in dieser schweren Zeit auch verbindet. Auch wenn es wirklich vielleicht unterschiedliche Ansichten zu verschiedenen Dingen gibt. Und alles, was diese Liebe, was diese Verbindung trennen will, dort können wir klar sagen, das kommt nicht von Gott. Und wie gesagt, diese verschiedenen Standpunkte und vielleicht auch Einordnungen zur Corona-Situation, die dürfen uns Christen nicht zertrennen. Denn sonst hat der Feind sein Ziel erreicht. Und ich denke, vielleicht ist das sogar auch eine Zeit, die Gott uns hier zumutet, um uns Christen auch zu läutern. Das lesen wir zum Beispiel in Daniel 12, wo auch es um die Tag am Ende der Zeit gibt, da geht es auch um Läuterung. Das ist eine Sache, wo wir wachsam sein sollten. Ja, wir sollten wachsam und nüchtern sein, sollten beten, uns in Liebe begegnen und daran denken, dass die Liebe das Kennzeichen der Kinder Gottes ist. Weiter steht hier, verabscheut das Böse. Ja, was ist denn das Böse in der gegenwärtigen Situation? Ist das Virus das Böse? Sind es die Politiker? Sind es die Menschen, die vielleicht irgendwelche Verschwörungen vermuten? Was ist das Böse? Was ist denn jetzt die Wahrheit? Ist das richtig, was die Wissenschaftler sagen? Ist die Wahrheit das, was die Politiker sagen? Ist die Wahrheit, was die Presse sagt oder was die alternativen Medien sagen? Was ist denn hier richtig und falsch? Und wieder merken wir, wie gefährlich diese Situation ist. Denn die Wahrheit ist plötzlich gar nicht mehr so richtig greifbar. Es wird alles angezweifelt, es blüht Misstrauen und Missgunst und das spaltet halt. Das spaltet unsere Gesellschaft, das spaltet Gemeinden und Familien. Und dieser Zustand ist für mich ganz klar eine Handschrift der Finsternis. Denn der Angriff auf die Wahrheit ist immer ein Angriff auf Jesus. Auch wenn das jetzt in erster Linie, man das ja in der Corona-Diskussion gar nicht so sieht. Aber Jesus ist die Wahrheit. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er sagt von sich selber, dass Jesus die Wahrheit ist. Und wenn die Wahrheit angegriffen wird, dann ist es immer ein Angriff auf Jesus. Und dass Zweifel und Misstrauen gesät wird, das wissen wir, dass das Handschrift der Finsternis ist. Das lesen wir auf den ersten Seiten der Bibel, wo Satan alles anzweifelt und somit die Menschen von Gott trennt. Und Gott ist immer ein Gott der Einheit. Er ist dreieinig und die Einheit seiner Gemeinde ist Jesus enorm wichtig. Das lesen wir in so vielen Bibelstellen. Deshalb ist alles, was Trennung und Spaltung verursacht, nicht Gott gewollt, sondern Gott will Einheit, Gott will Versöhnung, Gott will Verständnis. Deshalb, auch wenn wir vielleicht manchmal das Böse und das Falsche gar nicht so gut eingrenzen können, können wir aber unbeirrbar an den Guten festhalten, wie das hier steht. Denn was gut ist, das wissen wir sehr wohl. Nämlich das, was Jesus ist, was Jesus sagt, die Worte von Jesus, was er uns als Ratschläge gibt, das ist gut. Und das soll der Maßstab unseres Handelns sein. Und zum Beispiel sagt Jesus, gibt es dieses neue Gebot, das Gebot der Liebe. Und Gottes Wesen ist die Liebe, deshalb soll die Liebe unser Maßstab sein. Und ich finde es sehr schön, wie das im 1. Korinther 13 steht, wie die Liebe beschrieben wird. die langmütig und gütig ist, die sich nicht groß tut, die sich nicht aufbläht, die sich nicht unanständig benimmt. Wo es dann steht, die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Und das heißt für mich, dass ich versuche, erstmal wirklich Fakten zu glauben, so schwer die vielleicht manchmal auch zu finden sind, und nicht Gerüchten zu glauben. Und das ist vielleicht schwierig und vielleicht muss man sich auch manchmal mit, oder beschäftigt man sich auch manchmal mit, sag ich mal, alternativen Medien oder will auch einfach mal hören, was sagen denn so die verschiedenen Leute, was es da eventuell für Verschwörungen geben könnte. Das ist ja legitim, dass man sich schon damit beschäftigt, um das einfach mal vielleicht verstehen zu wollen oder wissen zu wollen. Aber an der Stelle müsste ich eine Warnung aussprechen. Also ich denke nicht, dass hinter all dem hier ein finsterer Plan von Menschen steckt, sondern eher, dass es ein Plan der Finsternis ist, um die Menschen ins Chaos zu stürzen. Deshalb denke ich, wenn wir uns mit solchen alternativen Dingen und Verschwörungstheorien beschäftigen, dann betet vorneweg. Und sagt Jesus, wenn ich das jetzt lese, oder wenn ich das jetzt anschaue, mir das Video, stellt er dein Blut zwischen diesen Inhalten, zwischen den Menschen dahinter und zwischen mir, weil uns das einfach angreift. Und das ist generell eigentlich wichtig, dass wir dort auch sehen, was lasse ich in mich rein an Medienkonsum, nicht nur Corona-bedingt, sondern generell, dass wir dort noch wissen, es gibt immer diese Wechselwirkungen zwischen sichtbarer und unsichtbarer Welt. Und die Dinge, die wir in uns reinziehen, die wir in uns reinlassen, dort können auch einfach Mächte der Finsternis dahinter stehen, die dann einfach uns auch belasten. Deshalb ist es wichtig, das zu wissen, dort um Schutz und Reinigung von Jesu Blut zu bitten und das alles mit dem Gebet zu verbinden, dass wir uns halt nicht verführen lassen, sondern dass uns Jesus Klarheit schenkt, was wirklich richtig und notwendig jetzt ist. Und wie gesagt, selbst wenn das wirklich alles ein finsterer Plan wäre, dann hat es Gott zugelassen. Und wir wissen, dass Nöte und Bedrängnisse in der Endzeit entstehen werden. Und wenn das aber dran ist, werden wir das mit menschlichem Widerstand nicht aufhalten. Aber Jesus sagt uns erstens, dass er bei uns ist bis ans Ende der Welt. Und er sagt auch, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern wir kämpfen gegen die, ja, gegen die finsteren Mächte der unsichtbaren Welt. Und deshalb ist das Gebet unsere Waffe. Und das ist, denke ich, ja ganz wichtig für uns zu wissen, dass wir uns nicht aufregen, nicht aufreiben, nicht irre machen lassen, sondern dass wir uns ins Gebet fliehen. Genau, dann steht noch im Vers 11, den habe ich hier vergessen ranzuschreiben. Oder nee, er kommt jetzt als nächstes. Lasst nicht nach in euren Eifer, lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient den Herrn, freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Und ich denke, das ist das, was für uns das dran ist. Dass wir klar im Auge behalten, was wirklich wichtig ist, was unsere Hoffnung ist. Nämlich, dass wir Gottes Kinder sind, dass uns Jesus ewiges Leben schenkt und dass wir jetzt Botschafter an Christi Stadt sind, um diese Liebe, diese Rettung in die Welt zu tragen. Das ist es dran für uns. Weiter geht's. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Und das ist genau das, dass wir in dieser besonderen Zeit an Jesus festhalten und uns ins Gebet fliehen. Helft den Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Genau, der Vers 13. Dass wir uns gegenseitig helfen, wenn wir uns in einer Notlage befinden. Das finde ich ganz wichtig. Dass wir auf uns jetzt Acht haben in dieser Zeit. Dass wir zuhören, dass wir unsere Sorgen und Nöte uns mitteilen und gemeinsam ins Gebet bringen. Dass wir für die Ängstlichen und Verzagten beten. Dass wir ihnen Mut und Hoffnung machen. Zum Beispiel mit dem Psalm 91. Das ist ein wunderbarer Psalm für diese Zeit. Psalm 91. Wenn ihr Angst habt einfach jetzt in dieser Zeit, lest ihn euch durch. Betet den, nehmt das für euch in Anspruch. Und für die, die frustriert und resigniert sind, auch für die sollen wir beten, ihnen Mut und Hoffnung machen und gemeinsam zu Jesus gehen. Zum Beispiel auch mit 2. Mose 14, Vers 14, wo dort steht, Gott wird für uns streiten, wir dürfen still sein. Vers 14, segnet die euch verfolgen, segnet und verflucht sie nicht. Ich denke, das ist das, wo wir uns Christen erkennen sollen. Wir sollen segnen, wir sollen die Politiker segnen, die Querdenker segnen, die Kinder, die Eltern, die Altgewordenen, die Menschen im Gesundheitswesen. Wir sollen segnen und nicht fluchen. Denn, ja, ich habe vorhin diese Wechselwirkung zwischen sichtbarer und unsichtbarer Welt angesprochen. Das passiert auch in dem, was wir sagen. Wenn wir segnen, dann handelt Gott. Und wenn wir fluchen, dann handelt die Finsternis. Und das merken die Menschen, um die es hier geht. Deshalb segnet und flucht nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen, weint mit denen, die weinen. Vers 15. Dass wir uns, denke ich, einfach Anteil geben, wie es uns geht. Dass wir Acht haben aufeinander, vielleicht nachfragen. Aber wenn jemand auch gerade mal in einer Krise ist, dass er einfach auch um Hilfe ruft oder wenn er irgendwo Hilfe braucht, dass er sich meldet, dafür sind wir da. Man hat leider nicht immer alle im Blick. Deshalb, wenn ihr Hilfe braucht, meldet euch. Wir sind als Gemeinde füreinander da. Das ist was ganz Wichtiges. Unter Vers 16 noch: Lasst im Umgang miteinander davon bestimmt sein, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Denn unser Ziel ist nicht die Rettung der Freiheit, ist nicht die Rettung der Demokratie. Denn die wirkliche Rettung der Welt, die Rettung der Menschheit, die hat Jesus am Kreuz schon vollbracht. Unser Ziel ist es, dass wir hier gemeinsam mit Jesus durch diese Zeit durchkommen und noch so viel wie möglich Menschen mitnehmen. Diese Hoffnung weiterzugeben, das ist unser gemeinsames Ziel. Und das muss stärker sein als vielleicht verschiedene Meinungsverschiedenheiten zu verschiedenen Standpunkten oder Situationen, in denen wir uns befinden. Ja, seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. Ja, Bescheidenheit und Demut, die aus der Verbindung zu Jesus kommen, das ist das ganz Wichtige. Und noch zwei Verse. Vergeltet niemanden Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Ja, Jesus sagt, wir sollen Friedensstifter sein. Das ist unsere Aufgabe. Und jetzt springen wir ins Kapitel 13, wo Paulus das Zwischenspiel Christ und Staat beschreibt. Dazu noch einige Verse. Jeder soll sich der Regierung des Staates, in dem er lebt, unterordnen. Denn alle staatliche Autorität kommt von Gott. Und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Dem Staat den Gehorsam zu verweigern, heißt also, sich der von Gott gesetzten Ordnung zu widersetzen. Wer darum den Staat dem Gehorsam verweigert, wird zu Recht bestraft werden. Darum ist es richtig, dass er Steuern zahlt, denn die Beamten sind Diener Gottes, die ihre Pflicht tun, damit der Staat seine Aufgaben erfüllen kann. Gebt jedem, was ihr ihm schuldet. Zahlt dem Steuern, der Steuern einzieht, zahlt Zollbeamten Zoll, erweist dem Respekt zusteht und erweist dem Ehre zusteht. Und so ähnlich sagt es ja auch Jesus. Und wir müssen uns das hier vor Augen halten, dass das Paulus vom Römischen Reich schreibt, was die Christen in ihrem Glauben verfolgt hat. Und ja, auch hier haben wir wieder die Spannung. Es gibt Christen oder Gemeinden, die sagen, wir halten uns an die staatlichen Ordnungen, wie wir das hier machen, weil es einfach eine staatliche Ordnung ist. Auch wenn man vielleicht zu einem oder anderen auch geteilte Meinung haben kann, aber wir halten uns da dran. Und es gibt wieder Christen, die sagen, nee, wir vertrauen auf Gott, wir brauchen keine Masken, wir brauchen keinen Abstand. Es ist ein großes Spannungsfeld. Und ich denke, die Bibel sagt uns hier, dass wir uns den Staat erstmal unterordnen haben, dass natürlich wir Gott mehr gehorchen sollen als den Menschen. Das bedeutet aber für mich, wenn dann der Staat von uns fordert, dass wir uns gar nicht mehr treffen dürfen, dass wir unseren Glauben verbieten, dass wir Gottes Wort nicht mehr verkündigen dürfen, dass uns der Staat dazu auffordert, etwas anderes als Gott anzubeten, dann sind wir daran nicht mehr gebunden. Aber ansonsten zählt für uns, dass wir den Staat uns erstmal unterzuordnen haben. Das heißt natürlich auch, dass wir als Christ das Recht haben, auch Dinge anzusprechen, die in der Politik vielleicht verkehrt laufen. Das ist auch unser Recht. Das dürfen wir auch gerne tun. Also ich habe im letzten halben Jahr viele E-Mails an Politiker geschrieben. Ich habe auch mit zwei Politikern mich dann noch angerufen, habe schon längere Gespräche mit denen gehabt und mal so erzählt, wie es denn an der Basis jetzt so aussieht. Und das dürfen wir auch machen. Und wir dürfen aber auch da immer wieder überlegen, ist es richtig, macht es Sinn, ist es gut, hilft es weiter oder verurteilt es nur. Das sollen unsere Handlungsmaßstäbe sein. Weiter steht dann noch im Kapitel 13, bei alledem seid euch bewusst, in was für einer entscheidenden Zeit wir leben. Unsere Rettung ist jetzt noch näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Und es ist höchste Zeit, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Die Nacht geht zu Ende. Bald bricht der Tag an. Darum wollen wir uns trennen von dem, was man im Dunkeln tut und die Waffen des Lichts ergreifen. Ja, wir leben in einer entscheidenden Zeit. Zum einen erstmal so ganz allgemein, die Zeit unseres Lebens ist die Zeit, wo wir uns für Jesus entscheiden müssen. Und diese Entscheidung, die prägt dann unser Leben, unsere Beziehung zu Jesus. Und natürlich denke ich, dass diese Corona-Zeit, die wir jetzt hier erleben, schon auch ein weiter Meilenstein hin zu Jesu Wiederkunft ist. Und wir wissen, dass wir in einem Kampf leben zwischen Finsternis und Licht, zwischen Gott und Satan, um die Seelen der Menschen. Und deshalb sollen wir die Waffen des Lichts ergreifen, die sehr schön beschrieben sind in Epheser 5 und Epheser 6. Und wie gesagt, ich vermute jetzt hier nicht einen finsteren Masterplan einiger Menschen hinter der Situation, wohl aber, dass die Finsternis die Situation nutzt, um hier ein zerstörerisches Werk auszuführen, indem sie Gesellschaften, Familien und Gemeinden spaltet. Deshalb können wir das, was uns die Bibel sagt, tun. uns auf die Liebe konzentrieren und mit den Waffen des Lichts im Gebet kämpfen. Und jetzt kommen wir nochmal einen Blick in Römer 14. Dort schreibt Paulus, nehmt den, der an seinen Glauben schwach ist, und meint, sich an bestimmte Vorschriften halten zu müssen, ohne Vorbehalte an. Also hier geht es um Essensvorschriften. Ne? Die haben sich damals gestritten, was darf ich als Christ noch essen, was darf ich nicht essen. Das ist der Hintergrund. Nehmt euch ohne Vorbehalte an. Streitet nicht mit ihnen über seine Ansichten. Der eine ist zum Beispiel davon überzeugt, alles essen zu dürfen. Der andere, der an seinen Glauben schwach ist und Angst hat, sich zu versündigen, isst nur pflanzliche Kost. Wer alles isst, darf den nicht verachten, der nicht alles isst. Und wer nicht alles isst, darf den nicht verachten, der alles isst. Gott hat ihn doch genauso angenommen wie dich. Derjenige, der alles isst, tut das, um den Herrn zu ehren. Denn für das, was er isst, dankt er Gott. Und auch der bestimmte Speisen meidet, tut das, um den Herrn zu ehren. Denn auch er isst nichts, ohne Gott dafür zu danken. Ich habe das vielleicht mal so als Beispiel oder versucht das mal, denkt man kann das ein Stück weit übertragen, auf wie gehen wir jetzt mit der Situation um, gerade auch im Blick auf die Impfungen, was so ein Reizthema ist. Impfung ist jetzt kein Nahrungsmittel, ist mir klar, aber ich denke, beides ist ja auch irgendwo für unseren vergänglichen Leib bestimmt. Und wir leben halt in einer Welt, wo Krankheit und Tod dazugehört und wo auch der Versuch dazugehört, dass die Menschen durch Ärzte, durch Medikamente geholfen werden. Und die Frage ist, wo wären wir heute ohne Impfungen im Allgemeinen? Auf der anderen Seite verstehe ich auch bei jedem die Skepsis über diesen neuartigen Impfstoff, der relativ kurze Zeit entwickelt worden ist, wo vieles noch gar nicht bekannt ist, an Nebenwirkungen, Langzeitnebenwirkungen vielleicht, an Wirksamkeit. Und deshalb sollten wir uns ja einfach Freiheit lassen und nicht gegenseitig uns den Glauben absprechen, wenn der eine sagt, ich lasse mich impfen, und der andere sagt, ich lasse mich lieber noch nie impfen oder nie impfen. Dort muss einfach Freiheit herrschen. Das Impfen oder Nichtimpfen sagt nichts über unseren Glauben oder unsere Beziehung zu Jesus aus. Das ist, denke ich, ganz wichtig. Denn ja, auch hier gibt es diese total kontroversen Positionen. Die einen, die wirklich sagen, da habe ich jetzt gerade ein Zitat gelesen von Professor Siegfried Scherer. Das ist ein Mikrobiologe, der war früher Leiter von Wort und Wissen. Und der sagt, ich bin versucht zu sagen, die mRNA-Impfstoffe sind ein Geschenk Gottes. Und es gibt wieder Christen, die sagen, das ist doch alles nur ein böser Plan oder zum Geld machen oder zu sonst was. Das ist beides da. Deshalb denke ich, wir sollten das einfach uns dort auch die Freiheit lassen und dort nie übereinander urteilen. Ja, das war noch zu weit. Genau, denn, wie es ja steht, woher nehmen wir uns das Recht, deinen Bruder oder deine Schwester zu verurteilen? Und du, woher nimmst du dir das Recht, deinen Bruder oder deine Schwester zu verachten? Wir alle werden einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Hören wir darum auf, einander zu verurteilen. Statt den Bruder oder die Schwester zu richten, prüft euer eigenes Verhalten und achtet darauf, alles zu vermeiden, was ein Hindernis in den Weg legt und sie zu Fall bringen könnte. Denn im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens oder Trinkens, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt, Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Und ich denke, das ist gut, dass wir uns um die Gerechtigkeit bemühen. Die Gerechtigkeit hat uns Jesus am Kreuz errungen. Wir sind gerecht vor Gott. Das kann uns dankbar machen. Das gibt uns Frieden. Das gibt uns den Frieden mit Gott. Und auf Basis dieses Friedens kann auch Freude in uns wachsen, trotz dieser bedrohlichen Umstände. Und als letztes wollte ich euch noch diesen Liedvers oder dieses Lied weitergeben. Das ist mir diese Woche, vergangene Woche, ist noch in der Deutschlandfunk, höre ich manchmal die Morgenandacht an. Da ging es um dieses alte Lied, Jesus, meine Freude. Und das sind eigentlich sehr schöne alte Verse. Jesu, meine Freude, meines Herzens Weide, Jesu, meine Zier. Ach, wie lang, ach, lange ist dem Herzen bange und verlangt nach dir. Gottes Lamm, mein Bräutigam, außer dir soll mir auf Erden nichts sonst lieber werden. Unter deinen Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Lass den Satan wettern, lass die Welt erzittern, mir steht Jesus bei. Ob es jetzt gleich kracht und blitzt, ob gleich Sünd und Hölle schrecken, Jesus will mich decken. Trotz dem alten Drachen, trotz dem Todesrachen, trotz der Furcht dazu, tobe Welt und springe, ich stehe hier und singe gar in sicherer Ruhe. Gottes Macht hält mich in Acht. Erd und Abgrund muss verstummen, ob sie noch so brummen. Weg mit allen Schätzen, du bist meiner Götzen, Jesu meine Lust. Weg ihr eitlen Ehren, ich mag euch nicht hören, bleibt mir unbewusst. Elend, Not, Kreuz, Schmach und Tod soll mich, ob ich viel muss leiden, nicht von Jesus scheiden. Weicht ihr trauer Geister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Denen, die Gott lieben, muss auch ihr Betrüben lauter Freude sein. Duld ich hier schon Spott und Hohn, dennoch bleibst du auch im Leide, Jesu, meine Freude. Amen. Es segne und behüte uns, Gott der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. So, dann genießt noch dieses letzten Sonnenstunden.